Von Meilen und Zeilen. Der Abenteuer-Podcast des Delius Glasing Verlags. Mit Schriftsteller und Globetrotter Tim Kruse.
Ich behaupte mal, jeder Segler in Deutschland hat ein Buch von Wilfried Erdmann im Regal stehen. Der Mann hat alles erlebt, was es da draußen auf den sieben Weltmeeren zu erleben gibt. Und ganz nebenbei mehr als 20 Bücher geschrieben. Jetzt kommt Ich bin auf See raus. Für mich ist das sowas wie die Essenz seiner Bücher. Herr Erdmann, ich habe es eben schon gesagt, Sie sind mir ein großes Idol. Ohne Sie hätte ich meine Abenteuer sicherlich nicht erlebt. Sie werden dieses Jahr 80, unglaublicherweise. Ist das jetzt Ihr letztes Buch oder sagen Sie, nö, ich bin doch noch fit, ich schreibe noch ein paar?
Puh, die stellen gleich eine Frage. Also, ich schreibe eigentlich recht gerne, weil ich lebe ja davon und freue mich über Ihre Worte, dass Sie so begeistert sind. 20 kommt sehr selten, dass einer sagt, 20 Stück habe ich schon gesehen und das stimmt tatsächlich. Ich bin schon ein Stück drüber, aber immerhin. Naja, ich werde versuchen, gesund zu bleiben und hier rauszukommen aus diesem Corona-Dilemma. Und dann werde ich mal weitersehen.
Sie sind berühmt geworden, als Sie Mitte der 60er ohne große Vorkenntnisse in Ihr Boot gestiegen sind, um die Welt gesegelt sind und nach einer Weltumrundung in Deutschland wieder ankamen und gesagt haben, als Sie gefragt wurden, wo kommst du denn her? Da haben Sie gesagt, ich bin gerade um die Welt gesegelt und Ihnen glaubte keiner. Wie hat man denn dann eigentlich rausgefunden, dass Sie es doch gemacht haben? An den Algen, die Sie aus der Südsee mitgeschleppt haben?
Ja, wenn sich an die Algen auch noch erinnern, tatsächlich, das war ein Grund. Das Biologische Institut in Helgoland hat tatsächlich Proben genommen und die meinten, das käme aus der Südsee. Aber es war natürlich nicht so, ich kam ja nur aus Kapstadt, denn auf dem Kurs in die Südsee, da war ich mehrfach aus dem Wasser, denn ich hatte ja ein Holzboot und das war der Hauptgrund des Misstrauens. Mein Boot war ja nur 7 Meter lang. Und dann gab es dann die Experten in Cuxhaven, die gleich sagten, damit kann er nicht um die Welt gewesen sein. Aber ich habe es tatsächlich gemacht. Und geholfen hat mir auch mein Logbuch. Ich habe sehr gut Logbuch geführt, darin auch die Klarierung der jeweiligen Häfen mit eingeklebt. Also das war dann nachher doch leicht, aber es haftet doch sehr an meinen Reisen, dass ich die erste Reise so ohne jemandem Bescheid zu sagen oder überhaupt in Kenntnis zu setzen, gemacht habe.
Das ist auch von heute aus gesehen total verrückt. Also mit so einem kleinen Boot, mit den wenigen Kenntnissen, die Sie hatten, auch noch aus Holz das Boot, aber GfK gab es ja damals kaum. Und wenn man das von heute betrachtet oder wenn Sie sich von heute betrachten, wundern Sie sich selbst über Ihren Mut oder haben Sie gesagt, das ging gar nicht anders für mich?
Na, ich hatte schon auf dem ersten Teil starke Probleme mit den Kenntnissen, da hapert es, aber zum Glück fand ich mich mit dem Meer in Verbindung, also sehr, hat mir sehr gefallen. Also mir war es nicht langweilig, also es war, jeder Tag war irgendwie ein Erlebnis. Und vor allen Dingen hatte ich dann auch mit der Navigation, die war ja noch mechanisch, so richtig mit Sextant und Uhr und so zu bewältigen und die klappte nicht ganz so. Und da war ich froh, dass ich den Atlantik gepackt habe überhaupt. Und nicht kollidierte mit den Inseln, denn ich war in der Bedulde, ich wusste nicht, wie weit es ist, wie viele Meilen sind das noch. Ich kannte nur die Breite und nicht die Länge. Und da zitterte ich, oder da zweifelte ich schon etwas daran. Aber weil da es mir dann gelungen ist, nach 3 oder 4 Tagen Suchen, einer Insel, einer karibischen Insel, St. Vincent war es dann am Ende, habe ich dann doch die Reise fortgesetzt.
Aus heutiger Sicht, wo natürlich jeder mit einem GPS unterwegs ist,
ja.
Wer kann schon noch mit Sextanten navigieren? Sie haben das damals gelernt von dem Mortissier.
Genau.
Das ist einer der berühmtesten Franzosen. Der ist sowas wie Reinhold Messner für uns und die Berge. Das ist der Mortissier für die Franzosen fürs Meer. Den haben Sie kennengelernt und der hat Sie quasi ausgebildet.
Ja, er hat mir ein paar Informationen mitgegeben. Aber das Paradoxe war, Sie liegen da im Hafen und haben eigentlich kaum Verbindung mit ihm. Und er fühlt oder er ahnt oder ich weiß nicht wie, dass ich auf lange Fahrt gehen möchte. Und daraufhin hat er mich erst eingeladen und mir diese Navigation mit dem Sextanten gezeigt. Und anhand von Skizzen und Rechnungen bin ich dann auf Kurs gegangen. Das war nur ein Tag oder 2 Tage, die ich mit ihm so intensiv an Deck mit einem Sextanten hantierte.
Hat aber offenbar gereicht, denn das ist ja nicht einfach mit einem Sextanten
umzugehen. Ja, es hat vor allem geklappt. dass ich diese auch umsetzen konnte auf See. Mhm. Und meine Sorge auf dem Atlantik, wo ich also die Insel nicht gefunden habe, basierte natürlich auf, ich hatte keine Uhr dabei okay. und kein Radio. Also konnte keine Zeit nehmen und dadurch nicht die Länge genau bestimmen. Klar. Das war mein Handicap.
Mein Gott, von heute aus gesehen ein Wahnsinniger und damals, ja, sie haben es einfach gemacht. Und das ist im Grunde auch das, worum es im Leben geht. Wenn ich was machen will, raus und machen und nicht zögern, noch teurere Instrumente kaufen und warten, bis irgendwann mir einer hinten reintritt, dass ich es mache. Woher kam der Elan?
Tja, ich war jung. Das hat natürlich sehr geholfen. Hm. Ich war eigentlich jünger als in Wirklichkeit. In der Tat. Und ich habe als ganz junger, also als 18-Jähriger, eine Fahrt gemacht nach Indien, mit dem Fahrrad nach Indien. Also das war kaum vorstellbar, denn Deutschland hatte immer auch den Kopf sehr noch in der Nachkriegszeit, ja, waren noch immer die 50er Jahre, hat man andere Sorgen im Kopf, Essen oder Möbel oder irgendwas oder ein Auto kaufen und nicht an eine Fahrt nach Indien gedacht. Ich habe es aber umgesetzt und zwar über Afrika, über Nordafrika und in den Orient nach Indien, ja.
Auch verrückt. Also großartig.
Ja, das war damals wirklich etwas verrückt, denn ich hatte auch keinerlei Ausrüstung dabei. Ich hatte ein Messer mehr, nicht, keine Kamera, nichts, das war das Übel. Ich war eigentlich zufrieden, dass es alles so klappte, ich diese Meilen oder diese Kilometer ja. überhaupt auf dem Rad abwickeln konnte. Da reiste auch kein Mensch. Ich habe einen Deutschen getroffen auf diese ein Jahr lange Fahrt vom Sauerland bis nach Indien, ja. Einen einzigen.
Das ist wirklich verrückt. War halt auch eine ganz andere Welt. Damals hatte man natürlich das Reisen gar nicht im Kopf, sondern musste sich irgendwie erholen von dieser Zerstörung des Weltkriegs.
Das Thema kennen Sie ja auch wirklich. Man war eben nur mit anderen Dingen beschäftigt und nicht mit Reisen. Ne?
Ja. Ich muss Sie fragen, wie ist es für Sie, zurückzublicken auf diesen jungen Kerl, der diese verrückten Sachen gemacht hat? Schwimmt da auch Wehmut mit, dass Sie sagen, ach, ich wäre doch gerne mal wieder so jung? Oder sagen Sie, nee, ich habe im Leben wirklich alles erlebt, was ein Mensch erleben kann und bin total glücklich und zufrieden mit dem Alter?
Ja, und ich habe es auch gerne gemacht und bin auch so geworden, wie die Fahrten so waren. Und deswegen bin ich sehr zufrieden. Mhm. Sitze hier jetzt am Garten, also an der Wiese genauer. Vögel zwitschern, also es ist richtig, richtig ländlich und das gefällt mir. Und ich glaube, geholfen hat mir auch, dass wir immer sehr abseits einer Stadt oder eines Dorfes gelebt haben. Mhm. Denn ich habe ja diese 100-Tage-Fahrten über 3 oder 4 Reisen durchzogen und das 100 Tage auf See sind schon eine Anstrengung.
Ja, ich habe einmal 50 am Stück gemacht, das war von Panama nach Tahiti, 50 Tage am Stück. Und das war auch wirklich lang, aber auch lang genug.
Alleine?
Nee, mit 3 Franzosen. Aha. Großer Turn, schwieriger Turn. Also es war ganz ruhig, es war ja Pazifik, da ist ja meist nicht viel los. Aber wir hatten so einen Kollegen an Bord, das war schon echt schwierig, wo ich mir gedacht habe, guck mal, der Erdmann, der hat das damals alleine gemacht. Das war schlauer, als mit schwierigen Franzosen unterwegs zu sein. Sie haben dann irgendwann Ihre Frau kennengelernt. Und Ihr Glück war ja, dass die bereit war, mit Ihnen auf das nächste Boot zu gehen und dann erneut um die Welt zu segeln. Und Ihre Frau ist ja immer noch bei Ihnen. Das ist ja auch Glück, was einen dann überkommen muss. Man sollte im Leben auch ab und zu mal Glück haben, ne?
Ja, das ist auch ein Zufallsprodukt. Also ein Zufall. Wir haben uns kennengelernt in Gibraltar. Und ich war auf der Reise zur Nordstop-Umsegelung und sie auf einer Urlaubsreise, auch mit dem Boot. Und das hat gehalten bis heute. Ja. Allerdings war sie die Erste, die sich gemeldet hat, nachdem ich in Helgoland angekommen bin, von der Reise, von der Sie sprachen, von der ersten Weltumsegelung. Mhm. Und das hat gleich geklebt. Und sie kam mit einem Flieger noch für die Meilen von Cuxhaven nach Hamburg. Da war sie mit an Bord. Und sie hat mir da sehr geholfen, denn ich war ziemlich perplex aufgrund der Berichte in den Zeitungen und überall war es ja publik, dass ich die Fahrt vielleicht nicht gemacht hatte. Und sie hat mich da sehr stark vertreten. Mhm. Und vor allen Dingen war sie sehr, sehr wortgewandt. Was ich damals nicht so war, weil ich war über 100 Tage auf See, da bleibt das manchmal etwas haften. Und so ist das auch heute noch.
Sie haben dann nach dieser Tour mit Ihrer Frau irgendwann wieder angefangen, einhand zu segeln. Und sind dann nochmal alleine um die Welt. Und zwar einmal mit den Winden und sogar einmal gegen die Winde. Wie war das für Ihre Frau? Also, Sie hatten dann ja schon Ihren Sohn Kim und haben sich dann sicherlich einfach gesagt, ich muss es machen, aber wie ist das für Ihre Frau gewesen?
Na, sie hat das schon, na, erst hat sie sich natürlich voll gewehrt. All das schöne Geld in das Boot. Ja, das kommt ja auch dazu, nicht? Damals habe ich fast alles selbst bezahlt. Klar. Die ersten Reisen sowieso, was heute gar nicht mehr so üblich ist. Sie hat sogar noch das Boot ausgewählt, also die Konstruktion. Mhm. Und das hat mir sehr geholfen, das Boot sah optisch sehr schön und segelte dann auch gleich gut, als wir einen kleinen Probeschlag hier in der Kieler Förde machten. Und dann bin ich schon los, praktisch einige Wochen nach der Fertigstellung, auf diese Nonstop von Kiel nach Kiel. Und das war dann auch die Reise meines Lebens, würde ich sagen. Denn von Kiel aus, da war auch alles dabei, Sie kennen die Gegend hier. Dann kommt die Nordsee, der Englische Kanal, da sind sie schon groggy, wenn sie die Biskaya erreichen. Und dann kommt noch wieder Wetter. Ja. Und dann endlich wird das Wetter etwas schöner und die Fahrt wird ein Genuss. Also das ist ein Stück, was wir Deutsche ja immer vor uns haben. Die offene See zu erreichen, ist doch manchmal eine harte Stange.
Sie haben, also ich habe die Biskaya zweimal erlebt, schrecklich. Ich habe wirklich, habe auch einmal erlebt, wie Menschen untergegangen sind, auch gestorben sind, mehrere französische Fischer, weil die von einem Frachter gerammt wurden. Das war ganz schlimm, diese Mayday-Rufe zu hören.
Ja, da haben sie alles auf der Fahrt, also erstmal durch die Nordsee, die Seezeichen, die Schifffahrt, Sandbänke und Gegenwind, also Gegenstrom meine ich, oder überhaupt die Tide, ganz harsch da drin.
Und Sie haben einmal auch einen echt schlimmen Sturm in der Biskaya mit Ihrer Frau erlebt, wo Sie dachten, das könnte auch das Ende sein.
Ja, das war auch kurz davor.
Wie war das? Was war da los?
Das steht auch in meinem neuen Buch nochmal drin.
Ja, deshalb weiß ich es auch. Was war da, wie war das?
Das war wirklich, also das Wasser in der Kajüte bis zum Knien geht, dann ist schon ein Punkt erreicht, wo man etwas machen muss oder so oft, dass doch alles gut geht. Denn so weit war es. Es ging auch sehr rasch, weil beide Fenster, zwei Fenster sind durch eine Welle, durch ein Schwallwasser eingedrückt worden. Und dadurch war schon gleich das Wasser in der Kajüte. Das war schon traurig, das kommt hinzu, weil viele meiner Dias waren versaut, waren verdorben, weil durch die Nässe alle an Proviant, Wasser und alles mögliche. Also es war ein Chaos. Und dann war meine Frau noch dritten, vierten Monat schwanger, also es war schon hart.
Ja, dann überlegt man eben auch, ob man weitermacht, ne?
Tja, hat ja immer gedauert. Ich habe immer ein oder zwei Jahre Pause dazwischen gemacht. Zum Schreiben, so geht ja auch bald ein Jahr drauf. Vorbereiten der nächsten Fahrt oder überhaupt. Anderes Boot, andere Gedanken.
Wie ist das, wenn Sie schreiben? Also wie schreiben Sie? Wie läuft das ab?
Ja, ich habe angefangen mit der Hand. Ja, tatsächlich.
Ja, klar.
Ein ganzes Buch oder zwei Manuskripte habe ich voll mit der Hand geschrieben. Und dann erst eine Maschine.
Macht es Ihnen Spaß?
Und wenn die Bücher sich für gut verkaufen, nicht? Das ist auch eine große Stütze.
Ja, Sie sind Bestseller-Autor.
Ja, bei Delius Glasi.
Ja, das ist schon...
Nein, ich habe ja angefangen bei Oettinger. Verlag kennen Sie vielleicht auch. Und dann bei Kiepenheuer und Witsch. Und dann kam erst Delius.
Hätten Sie je erwartet, als Sie, oder haben Sie davon geträumt damals, als das alles anfing, dass Sie je richtiger Schriftsteller werden und davon leben könnten?
Naja,
das ist ja nun auch ein Traum, den sich viele erfüllen möchten, aber es nicht hinkriegen.
Ja, aber dass ich da so lange hantiere, 50 Jahre mit dem Bleistift, das hätte ich nicht so erwartet. Aber geholfen hat mir auch sehr, ich habe ein gutes Logbuch geführt, also ein seltsames, also es ist nicht das Übliche, sondern irgendwie, wie ich das wollte. Und habe Gott sei Dank damit gleich angefangen, auf dem Atlantik nicht nur die Fakten einzutragen, also Windstärken und Wetter und so, sondern auch über Gedanken. Und denn da passiert auch einiges auf See. Man ist freudvoll, leidvoll und auch gedankenvoll und das drückt sich dann im Buch auch aus. Auch wenn es nur Stichworte manchmal waren, da kenne ich die Geschichte sofort und kann dann drauf losschreiben. Brauche also nicht so lange überlegen, was schreibe ich denn zu diesem Wetter.
Schreiben Sie lange, also dauert es lange, bis Sie ein Buch fertig haben oder geht Ihnen das, flutscht das so aus Ihnen heraus?
Ja, es ist sehr, sehr unterschiedlich. Ich habe früher 3, 4 Monate, 5 Monate an einem Buch gesessen. Es kam auch durch Umschreiben und auch einige Kapitel oder einige Absätze wurden nicht so akzeptiert. Und jetzt bin ich ein bisschen schneller. Also dieses hier, ich bin auf See, das habe ich in ein paar Monaten gemacht. Die Arbeit war also diesmal mehr die Fotografie, denn dieses Buch hat ja sehr viele Seiten mit Farbbildern. Und aus diesen Tausenden von Dias, die ich habe, die 100 da raussuchen.
Das glaube ich. Und dann hat Ihr Sohn das Buch ja auch gelayoutet, ne?
Ja, der hat ja gleich damit angefangen, ne? Also schon als Schüler hat er sich für interessiert und nur an Bord schon gezeichnet und so.
Sie haben auf Ihren langen Touren auch immer Bücher gelesen. Welche Bedeutung haben Bücher denn für Sie? Sind die so ein bisschen, soweit das geht, dann die Gesellschaft, die man auf Einhandtouren nicht hat? Also ersetzen die da etwas?
Ich habe mit dem Lesen richtig angefangen, auf der ersten Reise. Denn davor war ich in der Seefahrt, in der Handelsschifffahrt und da war ich auf Schiffen, die praktisch Deutschland nicht angesteuert haben. Und so war ich auf wenige Exemplare angewiesen, die ich hatte. So, oder ein Regal brauchte ich dafür nicht mal. So gering war die Anzahl. Und auch beim Beginn der ersten Fahrt waren auch nicht allzu viele Bücher dabei waren. Aber Heinrich Böll, das hat mich sehr geholfen oder sehr beeindruckt. Und das hat sich auch gehalten, eigentlich bis in die heutige Zeit. Da kamen noch die üblichen dazu. Und dann kamen erst die Segelbücher.
Sie haben da draußen, gerade allein, oft extreme Situationen erlebt, wo man sicherlich auch mal denkt, mein Gott, das muss nicht gut gehen. Sind Sie da draußen, es klingt kitschig, aber Gott ein bisschen näher gekommen? Oder sind Sie gläubig geworden oder sagen Sie, nee, die Natur ist da, aber ob da ein Gott hintersteckt, ist mir eigentlich egal?
Na, das war ich vorher schon. Also ich ging in die Kirche, privat auch.
Hat Ihnen der Glaube an Gott geholfen da draußen?
Ja. Ich meine, geholfen haben ja richtig Bücher. Also ich habe da so 2, 3 Jahre mehrfach gelesen. Bei schwerstem Wetter sich da so in der Kurve verklemmen und lesen, es hilft sehr, hat mir sehr geholfen.
Was ist denn Ihr nächster Turn? Wann geht's denn wieder raus aufs Wasser? Also, oder was ist denn Ihr Traum?
Wie sich die Begebenheit entwickelt, weiß ich auch nicht. Es wird ja wohl doch dauern und wir haben eigentlich geplant, nächsten Sommer einen Turn über 5, 6 Monate und wahrscheinlich um England irgendwo. Das reicht uns. Weiter werden wir nicht kommen.
Die Seefahrt hat sich ja total verändert. Die Boote sind alle größer geworden, breiter geworden, die Technik. Es ist von allem, hat man das Gefühl, ein bisschen zu viel. Wie sehen Sie das?
Ja, da haben Sie voll meine Worte. Es gibt zu viel Tunnel. Diese Geräte kosten ja auch Zeit, weil die oft repariert oder gepflegt werden müssen. Und da bleibt immer weniger Zeit, sich um die Segel zu kümmern oder über die Situation, über das Meer, über die Schönheit generell. Das kommt dann zu kurz. Also meine Richtung war immer lieber weniger, aber sehr, sehr solide und sehr gute Qualität. Und das hat mir auch sehr geholfen, auch meinen Nonstop-Fahrten. Ich hatte ja keine Reparaturen im Gegensatz zu diesen modernen, die millionenfach kosten, also über Millionen kosten die Schiffe, ja. Diese jetzigen, diese Vendée-Racer. Und ich hätte ja gar keinen Bericht in der Yacht abliefern können, weil ich keine Schäden hatte. Keinerlei. Es ist kaum zu glauben.
Also wenn Sie heutzutage unterwegs sind, so genau wie ich, wir sehen ja die Umweltveränderung und Zerstörung. Und Sie sind ja noch viel länger unterwegs schon, seit den 50ern. Wie empfinden Sie das? Und was haben Sie für einen Rat?
Naja, auf See habe ich das noch gar nicht so gespürt. Allerdings auch nicht mal hier, sagen wir, wir waren auf den Färöerinseln, Schottland 2-mal. Da war auch alles recht sauber gehalten, also wenig. Ein paar Handschuhe mal an einem Strand oder sowas, am Maximum. Also da war nicht viel. Mehr schon in Schweden. Also da basiert ja wohl die Nordsee, die da heftig gegen die Küste Grund findet. Und die waren überlagert mit Netzen und Ölzeug und all diese seemännischen Zubehörteile, die lagen am Strand. Mhm. Ja, und dann habe ich ja auch einen kleinen Absatz zur Klima oder zum Klimathema in meinem Buch. Vor allen Dingen habe ich da ein schönes Foto, eines der schönsten, wo ich Millionen Palmen richtig korrekt aufgereiht am Strand liegen gesehen habe, in der Südsee. Und das kommt durch zu hohe Wasser. In einem Sturm wahrscheinlich. Ja. Ich habe den Sturm nicht erlebt, aber die Palmen, die lagen da aufgereiht wie von irgendeinem Wetter gefällt.
Herr Erdmann, ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch. Ich wünsche Ihnen noch ganz viele gesunde Jahre, großartige Turns. Und ich freue mich auf jedes neue Buch, was von Ihnen rauskommt. Schreiben Sie so viel Sie können. Sie sind mir wirklich ein großes Vorbild.
Ja, danke für Ihre Wahrheit. Sie machen mir ein bisschen verlegen hier. Ich bin doch, danke schön.
Müssen Sie nicht sein. Sie sind das für viele deutsche Segler und Seglerinnen.
Danke.
Das war Von Meilen und Zeilen. Der Abenteuer-Podcast des Delius Glasing Verlags. mit Schriftsteller und Globetrotter Tim Kruse.